Ich lese aus Galater 5, 1 bis 15. So besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so nützt euch Christus nichts. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefet fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Ich versehe mich zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, so ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn Verfolgung? So hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wollte Gott, dass sie auch ausgerottet würden, die euch verstören. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein siehe zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn alle Gesetze werden in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So ihr euch aber untereinander beißet und fresset, so sehe zu, dass ihr nicht untereinander verzehrt werdet. Wir wollen beten. Danke, Jesus, dass du gerecht bist und dass bei dir die Gerechtigkeit gilt, allein nach deinem Maßstab. Und danke, dass du den Bund gemacht hast mit uns, dass allein die Gnade gilt und dadurch mir gerecht sein dürfe. Und was ist das für ein großes Geschenk? Darüber sei dir die Ehre. Und danke, Jesus, dass alles in der Liebe sein soll und dass es ein großes Lernfeld ist und dass du uns aber die Kraft dazu gibst, die Ausdauer, den Mut und die Kraft, es durchzuhalten und auf dich zu schauen, von dir zu lernen und es zu übernehmen und auszuleben. Danke, Herr Jesus, dass du Großes tust und in unserem Herzen das bewirken möchtest, auch in diesem Abend, und segne du dein Wort an uns. Lass du es dir wohlgefallen, dass du dein Wort in uns hineinlegst, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit, zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit allein. Gebrauche unseren Bruder, Herr Jesus, zum Zeugnis, dass er das Wort auslegen kann, dass man es verstehe und umsetzen könne. Herr, dass du darüber geehrt wirst. Wir preisen dich über die Gemeinschaft, die wir jetzt zusammen haben. Und sei du bei denen, die nicht kommen können, die krank sind, die verhindert sind, und segne du sie. Wir loben dich über dein kostbares Wort und freuen uns darüber, dass du jetzt zu uns sprichst. Dank sei dir dafür. Amen.
Amen. Dafür ist der Galaterbrief bekannt, für dieses Stichwort von der Freiheit. Das lernt man, das weiß man. Wenn es um den Galaterbrief geht, dann geht es um diese Freiheit, die im Evangelium ist, Freiheit, die aus dem Glauben herauskommt. Allerdings merken wir, so ein Stichwort in diesem Text, das liegt uns irgendwie quer. Da haben wir als Heidenchristen einfach nicht so mit diesem Thema der Beschneidung. Und das spielt ja hier von Apostel Paulus eine große Rolle. Und das müssen wir zuallererst klarkriegen, sonst kommen wir mit diesem Text nicht so richtig klar. Also wenn es um diese Beschneidung geht, dann kommen wir ja in eine ganz alte Anordnung Gottes für sein Volk hinein. Damals bei Abraham, 1. Mose 15, wurde Abraham gerecht gesprochen, 1. Mose 15, 6, der entscheidende Vers. Dann in 1. Mose 17, also nachdem er gerecht gesprochen wurde, bekommt er als Bestätigung seiner Rechtfertigung in Christus die Beauftragung, dass er und alles an den männlichen Nachkommen sich haben beschneiden zu lassen. Das ist das, was der Anfang ist. Also ganz, ganz früh, 1. Mose 17, ist das schon festgelegt für das auserwählte Volk für Israel. Und jetzt kommt dieses Thema der Beschneidung. Mal ganz alle anderen außerbiblischen Benutzungsarten mal heute Abend komplett außen vor gelassen, um es nicht noch verwirrender zu machen. Jetzt kommt das Thema der Beschneidung, also zuallererst bei uns an, als Kennzeichen, als äußeres Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zum Volk Israel. Das ist eine, worin dieses Beschneidungskennzeichen eben wichtig ist, damals bis heute. Zum Zweiten hat es natürlich ganz schnell den Rang bekommen, dass in der Erfüllung der Beschneidung auch eine entsprechende Vorschrift, eine gesetzliche Vorgabe, ja ein religiöser Dienst, ja letztlich ein heilsnotwendiger Dienst zu geschehen hat vom Volk Israel in Übernahme der Ordnung, die Gott ihm gegeben hat. Das sind die beiden ersten Arten, wie das Wort gebraucht wird. Im Neuen Testament überraschenderweise gebraucht der Apostel Paulus dann das Thema der Beschneidung, zum einen als ein Parallelbild aus dem Alten Testament für die Taufe. Im Kolosserbrief nimmt es als Parallele auf, dass auf der einen Seite ebenso wie damals die Beschneidung stattfand, um das, was innerlich zu geschehen hatte, äußerlich dokumentiert werden sollte, das wiederum ja auch im Neuen Testament mit dem Taufvorgang in Verbindung gebracht werden soll, nämlich der Glaube, der einem Menschen ist, kann äußerlich zum Ausdruck gebracht werden in der Taufe. Kolosserbrief, wunderbar nachzulesen. Dann gebraucht er, der Apostel Paulus, noch einmal die Beschneidung als ein Bild, wo er sagt, es kommt nicht auf den äußeren Vorgang der Beschneidung an, sondern auf das Innere, also nicht die äußere Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens ist das, was wirklich wichtig ist und was das eigentliche entscheidende Kennzeichen ist. Da wird das Bild von der Beschneidung noch einmal verwandt. Und jetzt kommt noch einmal hier in Galater 5 ein Akzent, was die Beschneidung angeht, hinein, nämlich, dass diese Beschneidungssache jetzt vom Apostel Paulus als ein Erkennungszeichen, deutliches Erkennungszeichen wahrgenommen wird, wo aus Glaube wieder Religion wird. Natürlich gab es noch viel, viel mehr Kennzeichen der galatischen Gemeinden, aber an der Beschneidung, die Einzelne offensichtlich hatten durchführen lassen, an der Beschneidung konnte man es jetzt gut festmachen. Das war so der Aufhänger, den der Apostel Paulus benutzt hat, um deutlich zu machen, daran kann ich das mal deutlich sagen, da fallt ihr wieder in ein judaistisches Missverständnis zurück, ihr werdet wieder gesetzlich, ihr werdet wieder religiös, ihr habt das Evangelium verlassen. Das heißt, da jetzt hier, im Galaterbrief, Kapitel 5, steht die Beschneidung pars pro toto für den ganzen Vorgang, wo es eben solche Kennzeichen gibt, dass wieder ein altes religiöses Verhalten aufgenommen wird und das Evangelium dadurch eben verdrängt wird. Die Beschneidung wird also, um das alttestamentliche Wort aus dem Buch Richter aufzunehmen, zu einem Art Schibboleth, woran man es erkennen kann. Daran kann man es merken, ob jemand richtig tickt oder nicht, sagt Paulus. Unter anderem kann man es daran festmachen. Und deswegen kommt hier das Thema der Beschneidung rein. Das ist natürlich für uns heute nicht das Thema, absolut nicht, das weiß, wissen wir miteinander. Aber das, was dahinter steht, ist natürlich unser Thema. Nämlich der Gedankengang, dass das Geschenk des Glaubens, den wir in Jesus Christus haben, angefochten ist und wir immer und immer wieder das erleben, dass aus Glaube an Jesus Christus, aus Gnade, aus Geschenk, prozentual und schleichend doch wieder eine Form von religiöser Dienstleistung wird und man sein so ein Kombiset draus hat. Wir machen das nicht unbedingt an der Beschneidung fest. Ja, richtig. Wir haben ganz andere Dinge, wo man das erkennen könnte, wo man es festmachen könnte. Und das liegt eben daran, je nachdem aus welchem konfessionellen, geprägten, religiösen Hintergrund wir kommen. Denn am ehesten sind wir ja da auch dann verrillt und rutschen aus Glaube wieder zurück in die Religion. Das gibt ganz unterschiedliche Sachen. Und die Biografien, die hier auf der Langensteinbacher Höhe zusammenkommen, sind ja so dermaßen verschieden. Deswegen sind die Erkennungszeichen auch so verschieden. Da kämpft einer noch mit, dass wir uns hier am Sonntag zum Gottesdienst treffen und nicht am Samstag, weil aus seinem religiösen Kontext heraus das für ihn eine ganz große Rolle gespielt hat, vielleicht diesen Samstag einzuhalten, in einer besonderen Wahrnehmung der Gesetze und der Ordnungen Gottes, und muss da sich freischwimmen vom Samstag und mit großer Freude den Sonntag Gott weihen. Der Nächste, der kann es kaum fassen, dass jenseits von Rom es auch Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben und tut sich in dem Bereich massiv schwer, wie es sein kann, dass es vielleicht Jesus-Leute gibt, die nicht unter Roms Dach leben und trotzdem den gleichen direkten Zugang zu Gott haben und muss sich an der Stelle freischwimmen von allem Religiösen und rankommen an das, was eigentlich Glaube ausmacht. Andere haben wieder andere religiöse Handlungen und Vorstellungen und Tages- und Jahresabläufe, an denen man das festmachen kann. Das sind alles unterschiedliche Dinge. Aber ich denke, eine Sache, an der man das immer wieder, und zwar durch alle hindurch, erkennen kann, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Geschenk des Glaubens. Dass wir Schwierigkeiten haben mit der Gnade. Und dass wir so nicht richtig eigentlich das annehmen, was hier der Apostel Paulus in Galater 5 sagt. Das kann man meiner Meinung nach vor allem daran erkennen, immer wieder am Einzelfall erkennen bei sich selber, dass wir uns so selten trauen, einfach alltäglich glücklich zu sein über Jesus und das Geschenk, das er uns so gemacht hat. Das ist bei den meisten unstatthaft. Also zu viel Glück über Jesus, das ist schon gefährlich. Zu viel Freude an der Rechtfertigung. Zu viel Dankbarkeit für Gnade. Zu viel Durchatmen für das, was der Christus mir ist. Das macht schon fragwürdig. Und das merkt man in manchen Gesprächen. Da wird man hinterfragt, ob er noch richtig tickt, ob er nicht übertreibt, ob er den Grundboden christlichen Glaubens verlassen hat, ob nicht doch so eine Art Grundzweifel rein medizinisch einfach dazugehört, immer zum Glauben an sich, ob er nicht einfach das auch braucht, auf jeden Fall so einen kleinwilligen Dämpfer, zu viel Freude, ist gefährlich. Das ist ein Punkt, glauben Sie mal, prüfen Sie mal nach, sich einfach an einem Tag, so einen ganzen Tag nur einfach daran zu freuen, dass Jesus sich mir zugewandt hat, dass seine Gnade mich erreicht hat, dass seine Liebe mein Leben erfasst hat, dass ich in ihm das Glück meines Lebens gefunden habe. Einfach nur, mehr nicht. Das ist schon fast unstatthaft. Das ist schon fast pathologisch. Und daran kann man es merken, dass das Thema wichtig ist. Und der Grundsatz von Paulus steht, ihr seid doch zur Freiheit befreit worden von Christus und durch Christus. Freiheit. Noch nicht Christen verbinden ja mit dem christlichen Glauben ist nicht gerade Freiheit. Vielleicht gerade das Gegenteil. Dass die sagen, in diesen engen Club der christlichen Religion, dieses Gefängnis der christlichen Religion, werde ich mich doch nie hineinbegeben. Kann man verstehen, wenn sie nur christliche Religion kennengelernt haben. Freiheit des Evangeliums ist anderes. Aber selbst innerhalb der Christen haben es mit der Freiheit nicht ganz so leicht, wobei ja Freiheit ein so schönes Wort ist. Freiheit. Natürlich wünschen wir uns alle Freiheit, fangen wir ganz außen an. Freiheit von gesetzlichen Bestimmungen und von Vorgaben. Und selbst in so deutschem Geist juckt es einen dann doch manches Mal, nicht wahr, wenn dann wieder eine rote Ampel zum falschen Zeitpunkt kommt und nur die Vernunft hält uns zurück, dann doch zu sagen, das Portemonnaie, das ziehe ich jetzt durch, Mensch, was soll's, nicht wahr? Freiheit. Freiheit ist das große Thema der Politik, das große Thema der Weltgeschichte. Unterdrückte Völker, denken Sie an die Sklavenproblematik, ganze Sozialthematik der Trennung, überall wird das Thema der Freiheit diskutiert. Frei sein, unabhängig sein, das machen können, was ich will. Ein paar Jahre älter wird, dann merkt man, das sind ja nur die Eckdaten. Die eigentlich wirklichen Daten meines Lebens, die kriege ich ja gar nicht los. Mag sein, ich habe das Vorrecht, und das sind wir auch Gott dankbar für, in einem demokratischen System leben zu können. Da sollten wir viel mehr Gott danken dafür, ganz klar. Aber dahinter stehen noch mal ganz andere Dinge, die uns eigentlich gefangen halten, die eigentlichen Probleme darstellen. Dass ich plötzlich merke, ich kann das ja gar nicht tun, was ich wollte. Selbst wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden, zu dem, was mich eigentlich mein innerer Mensch anleitet, das tue ich gar nicht. Denken Sie an die Thematik von Römer 7. Ich bin ja eigenartig gefangen in mir. Das heißt nicht nur System von außen, sondern in mir gibt es ein System, was mich gefangen lässt, hält, dass ich das nicht tue, was ich eigentlich denke, was ich tun sollte, vom moralischen Überbau her. Und dann marschiere ich immer in dieser Zerrissenheit und merke, entweder muss ich meinen Maßstab runterfahren und ich muss mich halt zufrieden geben mit dem Durchschnitt oder wie auch immer, aber ich spüre, mich ein bisschen aufmerke, dass ich gar nicht frei bin. Ich als Mensch bin nicht frei, das zu tun, wovon ich überzeugt bin, dass es getan werden sollte. Nicht von anderen, sondern von mir. Ich tue es nicht. Es gibt vielleicht einzelne Lichtpunkte, aber die Grundlinie merken wir tun es nicht. Und dann sammeln wir so eine Biografie an, wo wir merken, wir bauen uns selbst die Gefängnismauern. Wir bauen sie mit dem, was wir tun, was wir nicht tun. Dann kommen Fehlleistungen dazu, dann kommt Sünde dazu, dann kommt ungerechtes Handeln dazu. Und das Gefängnis wird immer dicker und immer fester. Und wir werden immer älter. Und immer mehr merken wir kriegen das ja gar nicht hin. Die Zeit läuft uns weg und die Mauern werden nicht weniger, die werden dicker. Und irgendwann kann es sein, dass wir es erkennen und erfassen, dieses Gefängnis, das werde ich nicht mehr los. Dieses Gefängnis wird zu einem ganz bestimmten Ziel führen, zu einem ganz bestimmten Ergebnis führen. Das wird dazu führen, dass ich nicht nur sterbe, sondern dass ich dem Tod begegne und dass ich dann die Bezahlung bekomme, die ich verdient habe. Tatsächlich. Das Sünde sollt, sagt Apostel Paulus, die Bezahlung für die Sünde, das ist der Tod. Und dann bin ich endgültig. Nicht in der Freiheit, dann bin ich endgültig im Gefängnis, nämlich in dem Gefängnis der anderen Seite gelandet. Der gefangene Mensch. Und jetzt kommt hier der Apostel Paulus und sagt diesen Satz da rein. So muss man verstehen. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Wie kam es zu dieser Freiheit? Wir haben diesen wunderbaren Text im Markus-Evangelium, wo es in Markus 10 dann Jesus sagen kann, dass er eben gekommen ist, um das Lösegeld für die vielen zu bezahlen, um diese Gefangenen loszukaufen, um sie rauszuholen. Das ist das Thema des Evangeliums. Der Mensch wird rausgekauft. Er wird herausgelöst. Er kann sich selbst aus dem Gefängnis nicht befreien. Es geschieht für ihn. Er wird herausgelöst aus der Sünde. Jesus hat das ja wunderbar gesagt in Johannes 8. Er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht, der ist versklavt, der ist im Gefängnis, der ist gar nicht frei. Muss frei werden aus der Sünde, aus der Schuldverstrickung. Ich muss frei werden aus der Todesangst. Ich muss frei werden von den Bindungen. Das ganz, ganz große Thema. Und dann begegnen Menschen Jesus Christus. Sie entdecken ihn als den, der stellvertretend für sie das Lösegeld bezahlt hat. Und erfassen etwas von diesem großartigen Geschenk. Ich bin frei, ich kann raus, ich kann raus. Gott hat mir die Schuld meines Lebens vergeben. Er hat mir meine Sünden vergeben, er hat mich gerecht gemacht. Er hat sich mir zugewandt, er hat seinen Geist in mich gegeben. Er hat mich zum Kind Gottes gemacht. Ich bin frei, ich bin frei. Und diese Freiheit, die gilt es zu erfassen. Und ich sage es, und die gilt es zu genießen. Sich an diesem Geschenk der Freiheit zu freuen. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Tage anfangen, keine Ahnung. Aber es ist doch entscheidend für Sie wichtig, wie Sie Ihren Tag anfangen. Ob Sie das bewusst wahrnehmen, unter welchem Vorzeichen dieser Tag für einen Christ stehen kann, oder ob Sie es nicht wahrnehmen. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob Sie am Anfang eines Tages vor ihrem himmlischen Vater stehen können oder knien oder sitzen oder liegen, was weiß ich, wie sie es tun und sagen, ich danke dir, dass ich einer von deinen Freien bin, den du die Schuld vergeben hast. Und ich danke, dass auch über diesen Tag deine Rechtfertigung meinem Leben gilt. Und ich danke, dass es keine Sekunde an diesem Tag geben wird, an dem du dein Angesicht von mir abwendest und dass du dich mir zugewandt hast und dass ich außerhalb des Gefängnisses leben darf, dass ich durchatmen kann, weil deine Liebe mein Leben erreicht. Ach, das lebst du doch anders. Das lebst du doch anders. Und das meint der Apostel Paulus. Das darf man. Und nicht nur einmal, wenn man zum Glauben gekommen ist oder wenn man ein Highlight geistlich erlebt. Das darf zum geistlichen Atmen jedes Tages dazugehören und verändert je länger, desto mehr auch tatsächlich die Rahmenbedingungen, wie Sie Ihren Leben und wie Sie Ihren Alltag erfahren. Sie gehören mit mir in Christus zu den Freien, zu den Freien. Der Tag beginnt und ich bin nicht im Gefängnis. Der Tag beginnt und die Tür ist weit offen, ich bin frei. Raus aus den Gefängnistüren, die sich immer wieder um mich legen. Raus aus den unterschiedlichen Modellen, die mich da festhalten. Ganz bewusst die Freiheit erfassen, darin leben und ich sage es noch einmal, und sie genießen. Die Freiheit, die uns in Christus entgegenkommt, genießen. In diesen Tagen wurde ich gefragt, ob ich einer Person aus unserer Mitte die drei Bücher nennen könnte, die man unbedingt gelesen haben müsste, mal abgesehen von der Bibel, das ist ja klar. Ich habe dann versucht, es auf 50 Bücher zu erweitern, die wichtigsten 50 Bücher, weil es mir so schwer fällt. Aber schon im Vorfeld, das Ding lässt mich gar nicht mehr los. Ich habe so eine Vorauswahl jetzt getroffen. Habe ich gedacht, ein Buch, das eigentlich kein Buch ist, das müsste meiner Meinung nach dazugehören. Und das passt jetzt wunderbar zu Galater 5. Also was ich meine, was man gelesen haben müsste, ist dieses wunderschöne Traktat von Martin Luther von der Freiheit eines Christenmenschen. 1520. Das Ding ist jetzt fast ein halbes Jahrtausend alt und ist immer noch so gut. So gut. Und das ziehen Sie sich als kleines Reklamheftchen, wissen Sie noch, ja, diese kleinen, ziehen Sie als Reklamheftchen rein, das können Sie durchlesen, studieren und spüren den Geist des Apostels Paulus aus Galater 5. Begreifen, was von dieser Schönheit, dass Gott uns frei gemacht hat. Die anderen verrate ich jetzt nicht, die zu lesen sind. Aber das ist jetzt etwas, was Pflichtlektüre wäre. Dieses halbe Jahrtausend alte Traktat, das können Sie in der Stunde durchziehen. Ja, das halbe Jahrtausend alte Traktat von Martin Luther von der Freiheit eines Christenmenschen. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Das gibt man doch nicht auf, oder? Das gibt man doch nicht auf. Das gibt man doch nicht freiwillig auf. Dass man einen Tag leben kann und im Bewusstsein, der lebendige Gott hat sich mir zugewandt. Der Ewige hat meine Hand gefasst. Der Allmächtige spricht zu mir, ich habe dich lieb. Das gibt man doch nicht auf. Und doch hören wir hier aus Galater 5, das ist ein umkämpftes Territorium. Dieses einzigartige, unvergleichliche Geschenk der Jesus-Leute, dieser Genuss der Freiheit in Christus, der ist umkämpft. Wie kommt das? Wie kommt das? Das kommt nun einmal dadurch, dass das so ungewohnt für uns ist. Dass das so neu für uns ist. Dass das so fremd für uns ist. Und dass die ganze Welt um uns herum anders tickt. Und dass wir damit in der Minorität sind. Und dass wir nicht unbedingt unterstützt werden, dieser Sichtweise. Und es liegt auch daran, dass natürlich die Sichtbarkeit dieser neuen Existenz in Christus natürlich nur ganz anbruchartig da ist. Was sagt hier Paulus? Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Das heißt, das wird nicht gesehen. Das kann nur im Glauben erfasst werden. Im Glauben bin ich frei. Im Glauben bin ich in Christus. Und das muss gegen vieles, sonst starke und sichtbare und mächtige, dagegen gehalten werden. Und deswegen tatsächlich ist dieser ungewohnte Status angefochten. Der ist angefochten. Die Freiheit, dieses wunderschöne Zentralgeschenk christlichen Glaubens, dieser Genuss dessen, was uns Christus Tag für Tag sein möchte, ist ein angefochtenes Geschenk. Und da können Sie einfach in Ihre Biografie reingucken und Sie haben Lehrgeld genug. Und wir fragen uns natürlich, warum, nochmal weiter, warum ist das denn so? Warum ist das dieses Geschenk denn so angefochten? Und gehen wir gleich in die tiefste Lage rein, dass natürlich den großen Gegenspieler es enorm ärgert, dass es dieses einzigartige Geschenk der Freiheit gibt, dass es da Menschen gibt, die vom lebendigen Gott so beschenkt worden sind, dass sie nicht mehr in der Sklaverei der Sünde und nicht mehr unter dem Vorzeichen des Gottes dieser Welt und nicht mehr unter dieser Macht des Todes marschieren müssen. Und deswegen will er ihnen dieses Geschenk wieder wegnehmen. Denn was ihm dadurch gelingt, ist das, was er immer gerne möchte. Die Ehre Gottes schmälern. Und deswegen will er möglichst dieses Geschenk ihnen wieder wegnehmen. Denn über diesen Geschenk gerät der Mensch in Lobpreis, wird der Mensch glücklich in Christus, freut sich am lebendigen Gott. Und wenn man ihm dieses Geschenk nimmt, geht genau die Ehre Gottes runter. Und dann ist genau dieser große Gegenspieler an seinem Ziel. Hinter dieser Taktik von Galater 5, hinter dem ganzen Religionsmischmasch, wie auch immer der aussieht, ist der eine von 1. Mose 3 dahinter, der es nicht will, dass sich der Mensch in Christus an diesem Geschenk freut, das ihm der lebendige Gott gegeben hat. Das müssen Sie wissen. Und so schmälern wir ungewollt im Nichtwahrnehmen dieses Geschenkes oder wenn man uns dieses Geschenk wegnimmt, schmälern wir ungewollt die Ehre Gottes. Und dann sagt Paulus ein weiteres. Das, was da passiert, ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Es ist ja nicht nur so, dass man sagen muss, gut, das ist natürlich schon heftig, wenn das erste Gebot angekreidet wird und indem ich mich nicht an dem ganzen Geschenk freue, die Ehre Gottes geschmäht wird. Gut, das ist schon ein großes Gewicht. Aber man müsste nun sagen, gut, da muss halt der Glaubende so weiterleben. Er muss halt mit seinem Religionsglaubensmischmasch irgendwie klarkommen. Und sehen Sie, an der Stelle wird der Apostel Paulus erstaunlich scharf und sagt jetzt hinein in das Leben der Leute, das kannst du nicht mischen. Das kannst du nicht mischen. Wenn du wieder anfängst, auf dieses Pferd zu setzen, kommt da kein Eintopf raus, sondern verlierst du ihn, den Christus. Da macht der Christus nicht mit. Und jetzt kommen hier Vokabeln, die der Apostel Paulus formuliert, die sind alle aus dem notariellen Bereich, da geht es um urkundliche Sachen. Er sagt hier, dann wird der Christus für dich nutzlos. Der bringt dir dann nichts mehr. Nicht nur, na, schalte ein bisschen weniger Jesus. Nein, der ist dann nutzlos. Dann muss das Gesetz wieder ganz halten. Dann wird der Christus für dich unwirksam. Und ganz steil, dann besteht die Gefahr, dass du aus der Gnade fällst. Dann, so Paulus, dann bist du wieder zu einem Heiden geworden. Haben wir das verstanden? Nicht nur, dass die Ehre Gottes geschmälert wird, sondern dann bekriegt das Ding so einen Trall, dass ich merke, da macht Gott in Christus nicht mit. Da steigt der aus. Es gibt von Adolf Schlatter einen, meiner Meinung nach, ganz steilen Satz zu Galater 5. Da sagt er dann, wenn dann Menschen auf dieses Boot einsteigen, ungewollt, natürlich meistens ungewollt auf dieses Boot, der Religion wieder einsteigen, wie auch immer, dann gilt, du tust dann, als sei der Christus nicht da. Dann ist er auch für dich nicht da. Du meinst, du müsstest dir selber helfen, weil dir Christus doch nicht hilft? Dann wird er dir auch nicht helfen. Spüren Sie etwas von der Dramatik, wo Paulus sagt, das ist nicht nur eine prozentuale Geschichte, sondern du kannst eben wieder ganz auf den Christus setzen oder rutscht da raus. Das ist das Gefährliche daran. Das Gefährliche ist einmal, die Ehre Gottes wird geschmälert. Das Gefährliche ist daran, dass ich in eine notarielle Rechtsunsicherheit gerate, was mein Heil angeht. Und natürlich, das wissen alle mit mir. Damit kriege ich das, was eigentlich christlichen Glauben so schön macht, das verliere ich. Und lande in dieser alten Religionssoße, wie sie alle auf dieser Erde haben. Und deswegen muss ich das begreifen, dass das dem Apostel Paulus ein ganz wichtiges Thema ist, Galater 5. Und deswegen kommen ja Vokabeln vor, die sind mächtig. Ihr lieft so gut. Merkt ihr nicht, dass ihr abgebremst wurdet, aufgehalten wurdet? Vers 1, man hat euch ein Joch aufgelegt. Vers 8, ihr habt es tatsächlich erlebt, wie es dann heißt, dass ihr überredet wurdet. Man hat auf euch eingeredet, mit Berufung auf Gott, hat euch auf einen falschen Weg geführt. Vers 9, man hat Fremdstoffe in den Glauben eingeführt. Vers 11, Halbwahrheiten wurden weitergegeben. Vers 12, Unruhe wurde geschaffen. Und so besteht die Gefahr, dass ihr tatsächlich rückfallt in dieses alte Zeug. Und das muss man hören. Und plötzlich ein gutes, gesundes Erschrecken kriegen, dass wir nicht auf einem Spielfeld sind, wo man da machen kann, was man will, sondern wo es um die Ehre Gottes geht und wo es um das Leben in der Gnade geht und wo es um ihr ganz tiefes Lebensglück geht. Das sind sie in Galater 5. Also was werde ich tun? Also was werde ich tun? Ich werde natürlich, wenn ich Galater 5 auch noch ein bisschen verstanden habe, natürlich energischen Widerstand leisten. Ja, aber selbstverständlich. Energischen Widerstand leisten. Wie kann das denn geschehen? Einmal in lehrmäßiger Klarheit. Mein Kopf muss glasklar sein. Wenn ich nicht hundertprozentig auf den Christus setze, dann ist es nicht, dass ich dadurch noch ihm ein bisschen mehr Ehre antue, weil ich mich nicht ganz auf ihn verlasse, sondern ich schmälere seine Ehre, wenn ich mich nicht ganz auf ihn verlasse. Es muss wirklich 100% klar sein, dass hier das, was der Apostel Paulus sagt, dass ich nicht wegrutschen will von diesem einzigartigen Fundament, das er mir gegeben hat. Und es muss ganz klar sein, ich möchte gerne diesen Genuss des Lebens in Christus haben. Also muss ich das tun, was zu tun ist. Mein Kopf ist klar, jetzt habe ich aber ein Problem. Meine Seele spurt nicht, wie ich will. Denn die tickt ja noch ganz anders. Je nachdem, wie sie da ihre Macken haben. Jeder hat da seine Macken in der Seele. Gehen wir es ruhig zu. Die einen, die haben so eine gesetzliche Macke und sichern sich immer noch so ein bisschen ab. So neben Christus noch so 3, 4, 5 Rituale und andere Sachen, die man so festhält. Oder sind so in einem Beruhigungsmodus angekommen, zusätzlich zum Leben in Christus. Andere, die haben so eine enthusiastische, ekstatische Macke. Und sagen, ich muss über den Standard heraus, ich muss immer ein bisschen den Kopf über den anderen drüber haben. Also Durchschnitt vorn und haben da ihren Ratsch ab. Also meine Seele will nicht so klar, wie mein Kopf es schon sieht. Also muss ich meine Seele füttern. Ich muss sie mit Gutem füttern. Ich muss ihr das sagen, was sie zu fühlen hat. Es dauert. Aber sie lernt es. Sie nimmt es auf. Und wenn dann die Seele, nicht der Geist, wenn dann die Seele das anfängt zu schnallen, das ist natürlich was besonders Schönes. Denn dann bremst ihre Seele sie nicht mehr aus, sondern schiebt sie sogar noch an. Und deswegen müssen sie mit ihrem Geist ihrer Seele sagen, meine Seele, freu dich an dem, was Christus für dich ist. Freu dich an dem Glück, das er dir gegeben hat. Freu dich an der Zuwendung des Ewigen, die auch an diesem Tag gilt. Genieß das Geschenk der Liebe deines Vaters im Himmel. Trete in seine Gegenwart und lass es dir neu wieder zusprechen. Meine Seele, iss das bitte und iss das tüchtig und regelmäßig. Und dann lauf nicht hinter mir her, sondern zieh mich an, dass ich in diesem Genuss christlichen Lebens meine Spur ziehen darf. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, aber da habt ihr in der galatischen Gemeinde nicht das Problem. Passt auf, dass ihr jetzt nicht in eine andere Falle reintappt. Die beschreibt er noch ganz kurz. Die einzige Falle, die passieren kann, ist, liebe Brüder, Vers 13, seht zu, die ihr zur Freiheit berufen seid. Jetzt seht aber zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Oder wie er es anders mal gesagt hat, nehmt nicht die Freiheit zum Deckmantel für das Böse. Oder wie es hier so wunderschön gesagt ist, es ist immer ein Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Für alle tapfer durchgehalten haben, Jakobusbrief schwingt hier durch. Der große, große, schöne Jakobusbrief. Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Das ist die einzige Gefahr, sagt er. Diese Freiheit, die ihr habt, dürft ihr nicht missbrauchen. Aber das ist nicht das galatische Problem, aber vielleicht unseres. Dass diese Freiheit, die uns Christus gegeben hat, zu einem Sattwerden, einem falschen Sattwerden, einem das Fleisch befriedigen führt, das wäre natürlich ganz, ganz schade. Sondern wir sind befreit zum Dienst. In unserer Bibelstudienwoche lesen wir ja miteinander den zweiten Teil des Römerbriefes. Und waren doch an Römer 12. Das ist genau Römer 12. Befreit zum Dienst. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Befreit zum Dienst. Gut, Paulus, dann leisten wir halt Widerstand. Widerstand, wenn man uns dieses Geschenk madig machen will. Widerstand, wenn meine Seele nicht so mitspurt, wie mein Geist das gerne hätte. Widerstand, wenn in meinem Umfeld das als unstatthaft angesehen wird, dass mir so unverschämt gut geht in Jesus. Und ich mich daran, je länger ich lebe, desto mehr freue. Ich leiste Widerstand. Denn worum geht's? Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Ehre Gottes. Dass er zu seiner Ehre kommt, weil er uns das geschenkt hat. Und es geht um das Dranbleiben an der Gnade. Und nicht der Gnade verlustig werden aufgrund der alten Linie der Religion. Und es geht um unser Glück, um unser Lebensglück. Denn das ist uns geschenkt, dass wir das Vorrecht haben, vor allen anderen Menschen auf dieser Erde, uns an Jesus einfach zu freuen, uneingeschränkt und ohne Makel zu freuen. An seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Gerechtigkeit, seiner Zuwendung, an seinem Gottsein für uns. Mag's unstatthaft aussehen, mag's eigentümlich sein, mag's ungewöhnlich sein für viele, wir freuen uns an Christus und schreiben desto länger, desto mehr drüber, zur Freiheit sind wir berufen. Und in dieser Freiheit werden wir es uns nicht nehmen lassen, auch zu leben. Zu seiner Ehre, um ans Ziel zu kommen und zu unserem Glück. Ich bete. Herr Jesus Christus, wenn wir dieses Wort Gottes vor uns haben, dann wollen wir jetzt gar nicht noch einmal alles problematisieren, was wir sind und wie wir leben und unsere Geschichte und weiß ich was alles. Sondern einfach das heute Abend tun, wozu Paulus die damals und damit auch uns heute aufgefordert hat. Uns an diesem Geschenk der Freiheit zu freuen, die wir in dir haben. Dir von ganzem Herzen zu danken, dass wir aufrechten Hauptes unseren Weg gehen dürfen. Gerechtfertigt durch deine Gnade, gehalten durch deine Barmherzigkeit, täglich geliebt, nie losgelassen, umgeben von dir dem Ewigen. Wir danken dir dafür. Ja, und wir wollen nicht in die andere Falle tappen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen befreit sein zum Dienst und einen Glauben haben, der in der Liebe tätig ist. Aber wir wollen gerne, je länger, desto mehr dir die Ehre geben, dass du solch ein Gott bist und dass du nicht eine weitere Religion ins Leben gerufen hast, sondern was ganz, ganz anderes geschenkt hast. Evangelium. Pure Gnade, pures Geschenk, pures Glück. Hab Dank für dich, unseren Gott. Anbetung sei dir. Amen.